Ich hab die Tür zum Leben erweckt. Snapjaw-Eintopf, das schmeckt!
Der Basilisk ritt übers Feld. Er sammelt Koks, das ist hier Geld.
Wir looten Koks, das ist ganz toll. Die tun wir in die Tasche, das geht ganz schnell. Koks, 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 das ist nicht, was ihr denkt. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier aus dem Darkroom von Markus Richter. Mit mir, Dennis Kogel und Markus Richter.
Kluge hallo. Gedanken zu schönen Spielen und Koks.
Und Koks mit G. Nein, nein, es ist nicht, was ihr denkt und wir klären es später auf.
Do we?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was machen wir hier? Das ist ein Podcast, den gibt's alle zwei Wochen. Es gibt außerdem einen Newsletter, den gibt's auch alle zwei Wochen zwischen unseren Podcast-Episoden. Und wir sprechen hier über schöne, große, kleine, merkwürdige Spiele und lassen uns dabei unterstützen von euch, unseren lieben Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel über Steady. Und heute...
Wir twitchen auch manchmal.
Stimmt, wir twitchen auch manchmal.
Ich bin dafür, dass wir dieses Ding sozusagen, was machen wir alles sozusagen? Ja. Ich bin dafür, dass wir das ausbauen. Immer mehr. Und irgendwann gibt es so eine ganze Folge, die besteht nur aus, was machen wir eigentlich?
Genau. Ja, wir manchmal setzen wir uns in die Einkaufsstraße und skizzieren und machen einfach so Skizzen von Passanten. Ja. Auch dabei könnt ihr uns unterstützen. Ja, wir stellen so einen Becher auf. Ja. Nee, genau, was haben wir heute vor? Wir haben heute eine Menge vor. Wir wollen über einige interessante Spiele sprechen, nämlich über ein Spiel, das sehr, sehr lange Zeit in Entwicklung war, über Caves of Cthulhu.
Ein Spiel, das exakt so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, schon. Ja, außerdem haben wir ein Spiel gespielt, wo du dich vor gefürchtet hast.
Ja, das stimmt. Da habe ich sehr große Angst davor gehabt. Und es war, es ist ganz anders, als ich Angst davor hatte.
Ja.
Ja, genau. Es ist Windblown, das neue Spiel der Dead Cells Macher. Oder man muss, also das neue Spiel der Firma, die Dead Cells entwickelt hat, die aber nicht mehr alle Leute sind, die Dead Cells und so weiter und so fort.
Ich habe da nicht extra nochmal belesen drüber. Ja. Ich werde dir Fragen dazu stellen. Also okay, ich bin da nochmal gespannt, was du dazu denkst als großer Dead Cells-Fan. Okay, und außerdem ist vor kurzem rausgekommen Stalker 2.
Und wir sprechen darüber, warum wir eigentlich nicht darüber sprechen.
Ja, wir haben es beide so ein bisschen gespielt und
ich habe schon gespielt.
Ja, ja, okay, ich habe ein bisschen gespielt. Also genau, ich habe eigentlich auch so ein bisschen Redebedarf, okay. Aber anfangen wollen wir. Ach so, und dann kommentieren wir natürlich Kommentare.
Ja, aber hallo,
weil es ist auch einiges zusammengekommen. Ja. Da hat man mich auch sehr drüber gefreut. Genau, also viel vor heute und den Anfang machen wir heute mit Caves of Cthulhu.
Live and drink, friend. Come, hide from the high salt sun. By trade, I am a stone carver, and I commemorate the deeds of adventurers like you. In our world, where everything thinks, where everything feels, there's a lot to carve.
Diesen O-Ton wird man im Spiel nicht hören.
Was ich total gemein finde, ist, es ist eine der wenigen Folgen, die wir aufnehmen, bevor ich im Radio über dieses Spiel sprechen werde. Und es gibt eigentlich nur diesen einen O-Ton.
Das heißt,
wenn ich den bringe, wirst du dann sagen, hey, wieso hast du den O-Ton genommen, den ich für Indie-Fresse vorbereitet habe? Ja. Es gibt keinen anderen.
Ja, das ist der O-Ton aus dem Trailer, aus dem Launch-Trailer. Ja, genau. Das Spiel ist, wenn ihr diese Folge hört, aus dem Early Access rausgekommen, nach 15 Jahren, 17 Jahren in Entwicklung.
2007, ich habe heute, ja, 17 Jahre, genau, 17 Jahre in Entwicklung. Seit 2010 gab es eine Beta.
Ja.
Seit 2015 gibt es das Early Access.
Wahnsinn.
Das sind 9 Jahre Early Access.
9 Jahre Early Access.
Ich hab noch überlegt, ob ich versuche herauszufinden, warum die das überhaupt jetzt veröffentlichen. Es ist so, na fein, wir veröffentlichen es. Anyways, Caves of Cthulhu.
Caves of Cthulhu ist ein Spiel, das ich seit sehr, sehr langer Zeit spielen wollte. Und zwar eigentlich, seitdem ich jetzt auch bestimmt vor 4 oder 5 Jahren oder was auch immer gesehen habe, dass unser guter Freund Rainer Siegel.
Ich hab gewusst, dass der Name fällt.
Darüber postet, wie er Caves of Cthulhu spielt. Und ich war so, Caves of Cthulhu, das klingt total interessant. Also, was ist Caves of Cthulhu? Caves of Cthulhu ist ein Rollenspiel, ein prozedural, ein halb prozedural generiertes Rollenspiel und halb geschriebenes Rollenspiel.
Wow.
Es ist ein...
Wenn ich den Satz so angefangen hätte, ich gesagt, Caves of Kut ist vor allen Dingen erstmal ein Roguelike.
Ja, aber...
Das ist witzig, ne? Es stimmt beides.
Es stimmt beides. Ja. Also, und ein Roguelike im Sinne von, es ist wie Rogue. Rogue, das Spiel, was in den 80ern rausgekommen ist, mit den Buchstaben und ASCII-Grafik, wo Helden repräsentiert wurden, einfach nur so als Buchstaben, die bei einer zweidimensionalen Overmap laufen und dann gegen Gegner kämpfen. Und so ist das. Also die Grafik ist wirklich ganz minimalistisch. Also es sind keine Buchstaben, es sind schon so gepixelte kleine Figuren.
Das ist total witzig, weil das sozusagen kennst du diese Smileys, die man auch so, ich glaube, japanischen Textzeichen oder so Text, so diesen Shruggy zum Beispiel und da habe ich ja immer das, muss mein Gehirn immer übersetzen und sagen, dass mein Gehirn sieht ein Bild und dann weiß es aber rational, das sind Textzeichen. Mhm. Wenn man Caves of Kut anmacht und sich das anguckt, dann sieht mein Gehirn Textzeichen und muss ich dann erst bewusst sagen, nee, das ist Pixel Art. Also das ist wirklich sozusagen, das funktioniert auch, also die alles, also man bewegt sich sozusagen schrittweise und das Feld ist auch so groß wie den Cursor eines alten Computers. Also es ist wirklich fantastisch. Es sieht aus wie ASCII Art, aber es ist keine ASCII Art.
Ja. Und ja, es ist seit 3 Millionen Jahren Entwicklung. Und das erklärt auch, warum es ein Spiel ist, das mit der so vom Komplexitätslevel sich so ein bisschen anlehnt an Dwarf Fortress. Nur anders. Dwarf Fortress ist ein Spiel, das quasi eine Zwergengesellschaft simuliert, in der man eine Zwergenstadt aufbaut und sich um viele, viele Leute kümmert. Und hier kümmert man sich halt um einen einzelnen Charakter, um einen Helden, eine Heldin, ein Etwas, ein Being, das quasi durch diese Welt reist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man die Faszination daran vermittelt. Soll man quasi erzählen, was im Spiel passiert und das irgendwie wie so eine Geschichte aufziehen oder soll man erzählen, was auf dem Bildschirm passiert? Weil das ist beides.
Ich glaube, es gibt sozusagen eben, wie es diese beiden Satzanfänge gibt, die wir gerade hatten, kann man das auch erzählen. Ne? Und das eine Ding wäre, das ist ein Roguelike. Das heißt, der Kern des Spiels. Und das heißt, du machst einen Charakter. Der Charakter ist irgendwie zufällig zusammengewürfelt, wenn du willst. Du kannst ja auch einen bauen, aber er kann auch zufällig zusammengewürfelt sein.
Ich habe mir mal einen zufällig zusammengewürfelt. Das kam raus. Es war ein Wasserhändler-Mutant. Ein Mutant. Es gibt Mutanten im Spiel. Ein Wasserhändler, der umherzieht, bedeckt ist von einem dichten, dicken Fell, weswegen er von Affen gemocht wird. Er hat ansonsten nicht viel drauf, aber er ist sehr, sehr kräftig und fällig und er hat ein Messer dabei und er möchte mit Wasser handeln. Dieser Wasserhändler hat sehr schnell ein Ende gefunden.
Genau. Und dann zieht man sozusagen in diese Welt und wie bei einem Roguelike, es gibt die Spindel, da will man hin.
Ja.
Das ist so wie der Raum der Wünsche bei Stalker, vielleicht kommen wir noch dazu. Und diese Welt ist prozedural generiert, das ist wie ein Roguelike. Diese Welt hat eine generierte Geschichte, das ist wie bei Dwarf Fortress. Und hat halt auch Lebewesen und Charaktere. Und, was in dem Trailerton anklang, alles lebt.
Ja, und das ist total krass. Also, weil jede Figur ist ein komplexer Charakter, der simuliert wird mit Statuseffekten, Hunger, Durst und so weiter und so fort, mit Item-Slots. Also, ne, jeder Charakter ist im Prinzip ausrüstbar, also das Wildschwein hat halt vier Beine, Hufe, es hat einen Kopf, auf den man einen Helm setzen könnte, theoretisch. Und jeder Charakter gehört einer Fraktion an. Zum Beispiel die Wildschweine gehören den Wildschweinen an.
Du wolltest sagen, also wenn du jetzt Charakter sagst, das ist wahrscheinlich sozusagen für klassische Computerspiele irreführend, weil die dann denken sozusagen, okay, andere humanoide Wesen. Mhm. Aber nein, alles, was da drin vorkommt, ist halt sozusagen, ich weiß nicht, es gibt so ganz viele Rankengewächse an den Wänden in Dungeons, vielleicht sind die auch sozusagen.
Oh ja, das sind Pflanzen. Und du kannst ein großer Pflanzenfreund sein. Und wenn du genug Dinge tust, die machen, dass dich die Pflanzen mögen, dann wirst du irgendwann von den Pflanzen gemocht und dann greifen dich die Pflanzen nicht an.
Bis dahin ist allerdings ein sehr weiter Weg.
Ich glaube auch.
Und mir ist das klar geworden, als es ist eins von den Spielen, wo man Hunger hat.
Ja.
Ich hasse Spiele, die Hunger haben.
Okay.
Und dann dachte ich so, Kein Problem, da ist deine Ziege, ich erschlage die Ziege.
Oh.
Die Ziege war einfach tot und dann wandern so Noten über den Bildschirm.
Ja.
Und das war, sah schon wie so eine subtile Kommunikation, hier ist was passiert.
Aha.
Das wirst du später noch sehen, was du gerade angestellt hast.
Ja, die Ziegen hassen dich. Ja, das Witzige ist, ja, es hat quasi auch so ein Survival-Mechaniken, so dass du Hunger haben kannst und so.
Durst.
Du kannst kochen, Durst und so. Das Wasser ist gleichzeitig die Währung im Spiel, weil alles voll mit Salzwasser ist. Frischwasser ist quasi die Währung im Spiel, die man rumtragen muss, aber man muss das Wasser auch tragen. Also man trinkt die Währung. Interessant. Und dann das Hungern und das Essen, fand ich aber, ist eigentlich relativ entspannt, weil du kannst fast jederzeit ein Lagerfeuer aufbauen, wenn du den nötigen Skill dazu gelernt hast. Und dann ein Mahl dir kochen. Und, das, und dann kannst du aus Items auswählen, die du gesammelt hast. Zum Beispiel einen Ziegenkopf oder irgendwelche Pflanzen und dann was kochen. Oder du kannst sagen, ach, ich koche einfach irgendwas und dann.
Wobei das, also da fängt es schon wieder an, dass es halt auch eines wirklich von den komplexen Spielen gibt. Also zum Beispiel, ne, ich habe auch angefangen, so, Hunger, und dann habe ich irgendwann. Und dann, wenn du levelst, kriegst du Skill Points. Das ist aber nicht so ein. Wie, und dann hast du einen Baum, sondern das ist eine Zahl, eine Ganzzahl meistens. Die kannst du dann für größere Beträge, also wie so EP, die man ausgibt, quasi Erfahrungspunkte. Ja. Und da habe ich gesehen, also beim Kochen kann man entweder, man kann einmal kochen ohne irgendwas und dann wirft man irgendwelchen Schrott in den Kessel. Oder dann gibt es halt eine Option, hier kannst du Zutaten auswählen. Ja. So, und dann gibt es den Skill, den man lernen kann, Pflanzen abernten, dass man was Essbares hat und Tiere butchern, ne, so, wenn man die schlachtet so. Und dann habe ich also irgendwann Pflanzenzutaten in meinem Rucksack gehabt, die ich auch essen konnte und die dann auch nahrhaft waren. Die waren aber keine zulässige Ingredient fürs Kochen.
Aha.
Und dann war ich so, Spiel, was machst du mit mir? So, oder eine andere, ja. Und so ist es halt wirklich sozusagen sehr komplex, ne? Also, oder, nee, nicht komplex, aber sozusagen so arkan irgendwie.
Ja.
Es gibt ein Tutorial, das erklärt, was es erklärt, sehr gut. Aber dann blutest du. Also du kriegst eine Verletzung und dann Bleeding. Also im Sinne von, das kennt man aus Computerspielen, seinen Schaden, der du verlierst sozusagen.
Lebenspunkte jede Runde.
Genau so. Ja. Und dann so, fuck, was mache ich jetzt? Der Charakter war ganz neu. Ich hatte, wenn ich eine Bandage im Inventory gehabt hätte, hätte ich die genommen. Dann hatte ich aber nicht. Dann hatte ich so ein Witchwood-Kraut irgendwie so, das wusste ich, das heilt. Dann habe ich das genommen, vielleicht hilft das was. Dann habe ich weiter geblutet. Und ich so, oh nein, was passiert jetzt? Und dann habe ich also gegoogelt und es, also Bluten ist ein Zufall, also wird jede Runde zufällig gewürfelt und wenn du den Wurf nicht schaffst, blutest du, also verlierst du Lebenspunkte durch Blutung und der Wurf, das wird aber sozusagen Runde, es wird mit fortschreitender Zeit jetzt einfacher und das hört irgendwann von alleine auf. Das sagt das Spiel aber nicht.
Nee, klar. Was dir das Spiel auch nicht sagt, ist, du spielst also die Standardcharaktere, Standard ist irgendwie auch lächerlich, aber die meisten Charaktere, die du spielst, sind Mutanten, mutierte Wesen, die diverse Mutationen haben und jeden Stufenanstieg bekommst du einen Mutationspunkt, mit dem du deine Mutationen verbessern kannst, also dein mutiertes Horn stärker machen kannst oder was auch immer. Aber wenn du 4 davon ansammelst und im Mutationsmenü die Taste M drückst, dann kannst du 4 Punkte einlösen, um einen von 3 zufälligen neuen Mutationen dir zu erwerben. Wo steht das? Irgendwo im Internet.
Bei mir war es noch besser. Ich habe in dem Fenster steht, das ist auch so ein Ding. Das ist, ich glaube, man soll es eigentlich über Tastatur spielen.
Ja.
Es gibt aber auch eine Maussteuerung. Mhm. Die Maussteuerung ist aber nicht so, dass sie nur komplett gut mit der Maus funktioniert, sondern du musst eigentlich immer die Tastatur nebenbei und es ist sehr wonky, fühlt sich das an.
Oh ja.
Und dann hatte ich dieses Fenster auf mit den Mutationen und dann habe ich schon gesehen, unten gibt es bei Mutations.
Mhm.
Da stand aber keine Taste. Also sonst steht immer die Taste, die du drücken musst. So eine kleine Legende. Da stand keine Taste. Da dachte ich so, vielleicht habe ich nicht genug Mutationspunkte. Google also, erfahre für 4 Mutationspunkte. Mhm. Habe ich also gewartet, bis ich 4 Mutationspunkte hatte. Und dann taucht aber trotzdem nichts auf. Bin also ins Keybinding Options gegangen und habe Ctrl-Y draufgelegt. Ja. Zack, konnte ich mir Mutationen kaufen.
Fantastisch.
So, aber jetzt haben wir, glaube ich, eine Sache gemacht. Wir haben mich die ganze Zeit darüber geredet. Ich habe angefangen, das ist ein Roguelike.
Mhm.
Und sozusagen, das ist ja ein Roguelike in dem Sinne von, es ist eine sehr komplexe Welt, aber letztlich geht es darum, zu der Spindel zu kommen und du hast halt einen Run und die Charaktere sind unterschiedlich und es gibt so Leute. Aber es ist eben auch ein Rollenspiel.
Ja, es ist ein Rollenspiel und ich muss sagen, ich habe es als Roguelike gespielt die meiste Zeit, nämlich mit Permadeath, aber eigentlich ist es auch, also es ist so, du kannst dir einen Charakter erstellen oder zufällig zusammenwürfeln lassen, losziehen, durch die Welt laufen, Stufen sammeln, sterben, Dinge sammeln, neu starten und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es aber auch eine feste Geschichte, die das Spiel erzählt. Also du kannst, und das wird empfohlen, in einem kleinen Dorf namens Joppa anfangen. Das ist so der für AnfängerInnen empfohlener Startpunkt. Mhm. Und dann kriegst du Quests, die dich anfangen, durch diese Welt zu leiten. Und dann suchst du danach, was passiert mit der Wasserversorgung der Stadt. Und dann findest du irgendwelche Monster, die einem chaotischen Kult angehören. Und dann wird dir aufgetragen, dich mehr damit zu befassen. Und du wirst losgeschickt, um mit irgendwelchen anderen Fraktionen zu kommunizieren. Und plötzlich erzählt das Spiel eigentlich eine Geschichte. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch, ich habe ein bisschen weitergespielt. Und es gibt viele Elemente im Spiel, die halt wirklich von Hand geschrieben sind. Ich bin zum Beispiel gerade in ein Dorf gekommen, wo mutierte Elchwesen leben. Und diese mutierten Elchwesen möchten, dass ich Detektiv spiele und eine Verschwörung aufkläre. Mhm. Und dann kann ich mit diesen mutierten Elchwesen reden und so. Und ich glaube, die Auflösung ist auch nochmal randomly generated. Also die kann unterschiedlich sein, aber die Figuren sind alle geschrieben so. Es gibt diese Figuren, diese Beziehungen und so. Und davon gibt es ganz viel. Und quasi mit dem Ende des Early Access ist jetzt endlich quasi das Ende der Geschichte erreicht. Hast du es gesehen? Ich nicht.
Was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich mehrere Charaktere lang gar nicht geschnallt, dass es das gibt.
Ja.
Weil ich einfach, es ist halt wirklich arkan. Also bei Brettspielen gibt es ja diese schöne Unterteilung zwischen Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Definitiv Kennerspiel.
Oh ja.
Und ich bin, also ich wusste auch gar nicht sozusagen, also am Anfang in diesem Anfängerdorf gibt es zwei Questen, die beide nicht maximal eindeutig sind, wie ich mir das von der ersten Quest in dem Spiel erhoffe. Die eine kriegst du nämlich bei dem Typen, wo draußen dran steht, komm hier nicht rein, sprich mich nicht an, lass mich in Ruhe.
Ja.
Und dann, und es ist ja ein Roguelike, ne? Das heißt sozusagen, ich erwarte sozusagen den Tod hinter jeder Ecke, auch im Rollenspielmodus, wo das nicht so ist, sondern wo du, wenn du in einem Ort bist, das abspeicherst und dann wieder anfangen kannst. Und das andere war halt, gehe da und dahin, schlage die Monster tot, die du dort findest und komm dann wieder zurück. Bin ich also da und dahin gegangen, habe Monster tot geschlagen und bin immer wieder zurückgegangen, weil es hieß dann, geh zurück zum Ältesten des Dorfes, der wird das analysieren. Der Älteste war so, ich weiß nicht, was du hier von mir willst, bis du mir erzählt hast, es gibt einen Dungeon, wo man rein muss, was total albern ist, weil der Auftrag ist, in den Wasserfeldern fressen uns Tiere das Ding kaputt. Und dann denke ich natürlich, die Tiere laufen irgendwo rum. Nicht die Tiere sind in einem Dungeon in der fünften Ebene. Das makes no sense. Mhm. So. Und andererseits, ich wollte eigentlich sozusagen, die Grafik ist total toll. Also, die ist gleichzeitig für mich so ein bisschen abstoßend, weil die so ein 80er-Jahre, ich bin Hart-Charme hat, aber gleichzeitig ist sie sehr, sehr toll, wirklich. Und ich finde die Musik total toll.
Ja.
Das ist unfassbar, wie sehr diese Soundkulisse zu dieser Stimmung beiträgt, dieser monochrom Pixel, also das ist nicht monochrom, sondern da gibt es schon Farben, aber ein Teil ist, glaube ich, auch das nicht. Das sind zwei oder vier farbig. Es sieht halt irgendwie sehr altbacken aus und sehr abstrakt, aber die Musik macht es immersiv.
Ja, ich muss sagen, ich hatte da so Vibes von so hier Annihilation, Jeff Vandermeer und so weiter und so fort, so diese so eine wirklich bizarre, psychedelisch traumhafte Alien-Mutanten-Welt, wo du halt nicht weißt, so von wegen, okay, was zur Hölle schaue ich gerade an? Und das ist wirklich kleine Pixel, alles ist irgendwie beschrieben mit kleinen Texten und sowas und du liest das und bist so, what the fuck ist das hier? Ja. Was ist dein Kudzu? Was zur Hölle ist dein Jilted Lover und warum hält er mich jetzt fest? Yeah. Warum laufe ich weg vor einem riesigen Dachs, der schläft oder was auch immer? Yeah. Warum bin ich in einem Dorf voller Elchwesen? Es ist wirklich, wirklich faszinierend. Und also, ich glaube, ich möchte so ein bisschen über die Charaktere sprechen oder über die Charaktererstellung, weil das ist so eines der Sachen, die jedes Mal gelobt wird bei Caves of Kut als etwas, was total faszinierend ist. Es gibt in der Charakterstellung gibt es die Möglichkeit, so vorgefertigte Charaktere zu machen, um den Einstieg zu erleichtern. Du kannst aber auch von Anfang an einen komplett freien Charakter erstellen, wo du dir ganz, ganz viele Eigenschaften zusammenklicken kannst. Mutationen oder Cyberimplantate, die irgendwie ganz neue, unterschiedliche Möglichkeiten eröffnen. Also man fängt zum Beispiel an, im Tutorial ist man so eine Art vierbeiniges Elchwesen, das Eisstrahlen ausschießt. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann, also mein Lieblingscharakter war glaube ich, ein Schildkrötenmann. Mhm. Ein Schildkrötenmann mit einem Horn und einer Axt. Und er hat ständig, er konnte so gut mit der Axt kämpfen, dass er Gegnern Gliedmaßen abschlagen konnte. Der lustigste Moment, wo ich einem Bären das Gesicht abgehauen habe. Okay. Und dann war es so, du hast das Gesicht vom Bären abgehauen. Ich war so, was? Man kann das Gesicht abhauen von jemandem? Das ist,
war
das
er dann tot?
Nein!
Oh, wow.
Das klang sehr, sehr grausam. Und quasi Schildkrötenpanzer, super Muskeln und ein Horn, Nachtsicht und Schlafgas. Er konnte quasi so ein Schlafgas pupsen. Und der große Nachteil war, er hatte einen bösen Zwilling. Und der böse Zwilling kann immer wieder erscheinen und jagt dich dann. Und er ist unaufhaltsam. Er ist genauso stark wie du und er möchte dich umbringen.
Oh, wow.
Er hat mich umgebracht. Ah. Er kam und hat mich sofort umgebracht. Ah. Ich hätte weglaufen sollen.
Schade, Permadeath.
Ja.
Genau, ich war auch eine Empfehlung von dir. Ich habe den Ganzlinger gespielt. Mhm. Also ein seltsames Wesen, das Pistolen hatte. Und da war ich dann auch so, oh Gott, habe ich jetzt Pistolen, aber die Munition ist begrenzt.
Ja.
Habe ich dann nur diese Munition oder kann ich die kaufen? Und dann stelle ich fest, das ist ja, die nennen das Science Fantasy. Das ist also ein untergegangenes Science-Fiction-Reich mit Magie. Mhm. Und da kann man einfach Patronen kaufen. Das ist ganz normal. Im Laden, wo es Nahrungsmittel gibt, gibt es auch Patronen.
Mhm. Kostet einfach ein bisschen Wasser.
Und der hat dann Photosynthese gelernt.
Ah, sehr
also
schön.
Also nicht gelernt, der ist mutiert.
Ja.
Er ist mutiert zu einem Photosynthetiker. Also konnte er, wenn er draußen auf der Oberfläche nicht im Dungeon lief, konnte er sozusagen. Und das ist, ich weiß bis heute nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Mein Verdacht ist folgender. Das ist wirklich so ein Zielgruppenspiel. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die wird da mit sehr viel, sehr lange, sehr ausführlichen Spaß haben.
Oh ja.
Das ist ein Spiel, das Emergent Narratives, also für Emergent gibt es kein schönes deutsches Wort, ne? Mhm. Also Geschichten, die entstehen, weil zufällig prozedural generierte Elemente aufeinandertreffen. Dafür ist das ein fantastisches Beispiel. Und es ist auf seine krude und abstrakte Art einfach sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß aber gleichzeitig, ich werde das nicht weiterspielen. Das ist total irre, weil ich bin eine Mischung aus zu ungeduldig und zu feige dafür und bedauere gleichzeitig, dass es so ist.
Ja, ich weiß es bei mir auch nicht. Ich weiß jedes Mal, wenn ich es spiele, versinke ich in so einem Sog aus. Das ist so faszinierend. Also man kann übrigens den Permadeath ausmachen, man muss nicht mit Permadeath spielen. Es gibt so diverse Spielmodi, es gibt auch einen friedlichen Spielmodus, wo man nicht viel angegriffen wird. Den habe ich nicht ausprobiert.
Ich habe den Rollenspielmodus ausprobiert und der ist okayisch.
Genau, da wird quasi zwischengespeichert jedes Mal, wenn du Siedlung ankommst.
Genau, und ich weiß auch nicht sozusagen, ob das eine Eigenart des Charakters war, aber der regeneriert sozusagen Health Points.
Das machen alle Charaktere.
Genau, so das ist sozusagen dafür, dass es so hart aussieht, schon relativ gut spielbar.
Ja, wenn man Permadeath spielt, dann passieren gelegentlich Dinge, wo ich hatte einen Charakter, ich mochte ihn sehr, das war auch so ein vorgefertigter Charakter. Er konnte mit Flammen werfen, aber er konnte auch Pflanzen beschwören. Und plötzlich kamen ganz, ganz viele Pflanzen, die mir geholfen haben, weil der ein Pflanzenfreund war. Und das Problem ist, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass manche Pflanzen explodieren und mich dabei sehr, sehr stark verletzen. Aber dabei bin ich gar nicht umgekommen. Umgekommen bin ich, weil ich um eine Ecke gegangen bin und plötzlich ein Ziegenmann vor mir stand und mich einfach umgebracht hat sofort. Das ist dann Permadeath. Und dann war ich so, tja, okay, Zeit, einen neuen Charakter zu machen, der was ganz anderes kann. Das ist übrigens, das finde ich ganz witzig, weil man probiert mit Permadeath einfach 1000 neue Charaktere aus. Und das ist cool. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es weiterspielen werde. Ich finde es total faszinierend und ich hab das Gefühl, ich habe 1% von diesem Spiel gesehen. Mhm. Weil im Trailer und in TikToks und sowas, die das beschreiben, werden folgende Möglichkeiten beschrieben. Und ich möchte das einfach nur kurz anmerken und sagen, ich habe das nicht gesehen. Mhm. Du könntest einen Charakter spielen, der so eine Art Supergehirnmutant ist. Mhm. Und du könntest deinen Geist in eine andere Figur reinprojizieren. Dein Körper schläft an einem sicheren Ort und du steuerst die Ziege. Du bist die Ziege. Und dann kannst du Caves of Kut als Ziege spielen. Während dein Photosynthetiker Schnabelmann irgendwo schläft, bist du die Ziege. Oder du könntest einen Gegenstand finden, das allem, was du ansprühst damit oder allem, in das du das injizierst, einen Verstand, eine Seele gibt. Und das kannst du machen. Was kannst du einer Tür geben? Und dann lebt die Tür. Und dann könntest du deinen Geist in die Tür hinein projizieren. Und dann bist du die Tür.
Und dann geht die Tür kaputt, weil sie jemand zu hart zugeschlagen
hat. Und es ist so, okay, das ist das Spiel. Ich kenne kein Spiel, kein anderes Spiel, dem irgendwie das auch nur in irgendeiner Weise eine Option ist.
Mir fällt übrigens ein, also vielleicht ist es der Grafikstil, ich muss gerade aus unerklärlichen Gründen an Baba Is You denken.
Ja. Mhm.
Das ist eigentlich ein Programmierrätsel, aber der Stil passt so ein bisschen.
Ja, also ich muss schon sagen, es ist definitiv eines der faszinierendsten Spiele, die wir, glaube ich, in diesem Jahr besprochen haben.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, ein Spiel, wo man hunderte, tausende Stunden wahrscheinlich irgendwie reinstecken kann, wenn man das möchte und da komplett drin versinken kann.
Ja, definitiv.
Caves of Cod,
es ist fantastisch.
Es ist schon fantastisch.
Es ist fantastisch.
Es ist fantastisch. Aber jetzt zu was ganz anderem. Nämlich Windblown.
Die Musik ist schon auch sehr gut, stelle ich gerade wieder.
Die ist geil. Die ist geil. Ja, diese Franzosen, ha?
Ja. Es ist vor allen Dingen die Musik ist ja, klingt sozusagen sehr entspannt.
Mhm.
Aber es ist so ein bisschen, wie heißt es, beim Rappen gibt es das Double Time, wo du quasi zwei Reime auf einen Beat oder auf eine Bar oder wie auch immer man das nennt machst. Und so ist es, dieser Song klingt total entspannt. Ungefähr in der vierfachen Geschwindigkeit bewegt sich der Charakter. Und das ist geil, das passt zusammen.
Ja, also Windblown, ein Spiel, ein Action Roguelike. Ja. Man guckt so von schon schräg isometrisch von oben drauf. Man ist ein kleiner, niedlicher Charakter. Ich war ein Meerschweinchen, du warst ein Basilisk. Und man läuft durch eine Welt. Und zwar, man läuft nicht durch eine Welt. Man katapultiert sich mit dem Dash-Button durch die Welt. Also auf dem Controller ist der A-Button der Dash-Button, wo man normalerweise denken würde, so, ah ja, das ist zum Ausweichen oder sowas.
Auch,
aber hier ist dann einfach so durch die Welt, wie so ein sich umher teleportierendes kleines
Windblitz?
Windblitz, ja. Ja, wie so ein kleiner Kugelblitz.
Windblitz, der wie eine Billardkugel, die einen Blitz gefressen hat.
Ja.
Und es ist halt von Motion Twin.
Es ist von Motion Twin.
Und Motion Twin sind halt die Macher von Dead Cells.
Mhm.
Und deswegen hatte ich Angst vor dem Spiel, wie es Dennis vorhin schon angekündigt hat. Dead Cells gehört zu meiner ewigen Top 3. Und also ähnlich wie ich Angst hatte vor SteamWorld Heist 2, habe ich Angst gehabt vor dem nächsten Spiel der Dead Cells-Macher. Und es ist dann ähnlich, aber ganz anders. Also Dead Cells ist ja ein 2D-Plattformer-Roguelike und das ist ein isometrischer 3D-Third-Person.
Ja.
Roguelike.
Dead Cells,
in einer sehr bunten Welt auch.
Ja, Dead Cells ist halt so ein Plattformer, so irgendwie Hollow Knight. Also es ist schon mal anders, aber es hat halt ganz viele Vorbilder, ne? So Castlevania, aber halt in schneller, bla bla bla.
Ja.
Und das hier ist Hades. Das hier ist quasi Hades, aber schneller, noch direkter, also quasi so Double Time Hades. Ne, es ist so, gib mir Hades, aber ich habe nicht eine Stunde Zeit, sondern ich habe 10 Minuten Zeit.
Ja, und es ist, es ist von der Perspektive und vom Spiel stimmt das. Und dann aber ist ja ein Incremental Roguelike.
Mhm.
Also das heißt, man nimmt nach jedem Run Sachen mit, die sich dann sozusagen, dieses Upgrade-System, das ist halt tatsächlich wie in Dead Cells, weil du schaltest nach und nach Dinge frei, die dir dann zufällig in jedem Run zur Verfügung stehen. Also du sammelst immer mehr Waffen und dann kriegst du zufällig Waffen, immer mehr Skills, kriegst du zufällig Skills. Und das heißt, du hast zwar irgendwann eine riesige Auswahl, aber musst dann immer damit arbeiten, was bietet dir das Spiel in diesem Run an.
Mhm, genau. Ja, und diese Runs sind, also du wirst mit deiner Kanone in so einen Vortex hineingeschossen und das sind so viele schwebende Inseln, über die man sich bewegt. Und auf diesen Inseln trifft man einfach immer wieder in so kleinen Arenen auf Gegnergruppen.
Mhm.
Das sind am Anfang irgendwie so 2 Roboter oder was auch immer und später werden es dann mehr und mehr und mehr Gegner und unterschiedlich und die greifen alle unterschiedlich an. Ja, da gibt es irgendwie eine Hand, die dich klatscht oder irgendwie so einen komischen Mülltonne, die dich mit einem Laser verfolgt und so.
Die Mülltonne so hart.
Ja, die Mülltonne ist scheiße. Oder so ein Riesenroboter mit einem Hammer, der ist auch scheiße.
Oder der Kreissägenroboter.
Der Kreissägenroboter, der ist auch gemein. Ja, ganz, ganz, ganz viele gemeine Roboter und irgendwie Monster. Und gegen die kämpft man dann und man weicht ganz, ganz viel ihren Attacken aus. Also es geht auch ganz, ganz viel darum, dass man versucht, ihren Attacken auszuweichen, sich da quasi dadurch zu dashen durch ihre Attacken und eigene Attacken durchzuführen. Und das ist ganz interessant. Es gibt immer 2 Waffen, die man dabei hat, also 2 Hauptwaffen, die auf 2 Buttons liegen.
Auch über Dead Cells?
Ah ja, okay. Und man kann dann selber so ein bisschen mixen, was man haben möchte. Also man kann gut und gerne zwei Schwerter dabei haben, zwei Nahkampfwaffen, oder man könnte eine Fernkampfwaffe, eine Nahkampfwaffe dabei haben, oder einfach zwei Fernkampfwaffen.
That's me.
Wie ein Flammenstab, bei dir war es ein Flammenstab und eine Armbrust.
Genau. Ja. Also bei mir war es vor allen Dingen der Flammenstab und dann gibt's, also der Flammenstab macht mehr Schaden auf Leute, die brennen und die meisten Waffen haben so eine Art Combo, die automatisch auslöst, wenn du eine bestimmte Anzahl zuschlägst. Mhm. Der dritte Schlag macht das Gegner brennen und er macht mehr Schaden auf Gegner, die brennen. Es gibt aber auch einen Skill, dass jede Attacke, die du machst, Gegner zum Brennen bringen. Mm. Und diese beiden Dinge, darauf haben meine Runs bis jetzt basiert.
Ja, genau. Und stimmt, und das ist irgendwie auch ein wichtiger Punkt. Immer wieder, wenn du Bossgegner bekämpfst oder Kisten findest oder irgendwelche anderen Belohnungen freischaltest, kannst du deinen Charakter so ein bisschen verändern. Flammenschaden hinzufügen, mehr Lebenspunkte, mehr Schaden, andere Waffe, Bomben, die kann man noch freischalten oder bestimmte bestimmte Spezialfähigkeiten, die man benutzen kann. Also halt all diese Dinge, die man halt so machen kann, wo man sein Bild quasi so ein bisschen
zusammendenken kann. Das Ganze geht Koop.
Ja, und das war so die eine Sache, die mich total überrascht hat, weil ich habe eine Demo ausprobiert vor einer Weile und dann das Spiel ausprobiert, als es im Early Access rausgekommen ist und war so, ja, das ist schon ganz ordentlich. Das ist ein ordentliches Actionspiel, aber mich hat es nicht so richtig gepackt, bis wir zusammen gestreamt haben und das zusammen gespielt haben.
Könnt ihr gucken, ist auf Twitch.
Mhm. Ich fand das super.
Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich traue mich das jetzt übrigens gar nicht zu fragen, weil es ist ja mein Lieblingsspiel und deswegen habe ich auch nicht so tief reingeguckt in das Drama des Entwicklers, weil ich will es gar nicht eigentlich wissen, aber jetzt will ich es natürlich doch wissen. Was war da los?
Also, Motion Twin ist die französische Firma aus Bordeaux, glaube ich, die Dead Cells entwickelt hat. Die waren lange Zeit, waren die so Browser-Game-Entwickler und dann standen sie, also so ist die Legende der Firma, dann standen sie irgendwann kurz vor der Pleite und haben dann alle quasi ihre gesamte Firma auf Dead Cells geworfen, so das Spiel, das sie immer machen wollten, einen super schwierigen Plattformer mit Pixelgrafik, also so die ganzen Dinge, die man so toll findet, wenn man, weiß ich nicht, keine Ahnung, in den 80ern groß geworden ist, wie wahrscheinlich die Entwickler dort. Und interessant ist auch, dass die Firma ein Koop ist, also quasi allen den Mitarbeitenden gehört die Firma. Und das waren deswegen eine kleine Firma. Dann wurde Dead Cells zu diesem gigantischen Erfolg, hat irgendwie eine Million Kopien verkauft, wurde irgendwie super, super erfolgreich. Und dann haben sie sich gedacht, eigentlich würden wir gerne das weiterentwickeln, dafür brauchen wir mehr Leute, aber das geht jetzt nicht in unserer Koop-Struktur, ist alles schwierig. Deswegen haben sie eine zweite Firma gegründet, eine weitere Firma ausgegliedert namens Evil Empire. Und Evil Empire hat dann die Weiterentwicklung von Dead Cells übernommen, nach dem ersten Jahr oder so.
Und auch die Konsolenports, oder?
Ich glaube ja.
Oder
also
war das noch eine dritte Firma? Weiß ich nicht.
Ja. Auf jeden Fall alle DLC-Sachen, die rausgekommen sind bis heute, das hat alles Evil Empire gemacht, abgesegnet von Motion Twin. Und das war irgendwie so eine ganz interessante Struktur so. Und dann gab es aber, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr so ein Drama darum, weil nämlich Motion Twin gesagt hat, okay, es ist jetzt vorbei mit Dead Cells. Wir machen da nicht mehr weiter. Und die Leute bei Evil Empire oder ein Entwickler, Benard, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, hat daraufhin so einen super wütenden Agro-Discord-Post abgesetzt, wo er gesagt hat, das ist doch scheiße, das war ein Arschloch-Move sozusagen, weil eigentlich wollten sie dieses Jahr und nächstes Jahr noch mehr DLC machen für Dead Cells, aber dann hat Motion Twin gesagt, Dead Cells ist vorbei, it's over, und die waren dann so, ja, what the fuck, was soll das denn? Und das war dann so ein Schisma, ja, das ist Schisma quasi. Ja. Und da, seitdem gibt es irgendwie ganz, ganz viel Spekulation, was da gelaufen ist, weil es gibt dann Leute, die sagen, ja, die wollten, dass sich die Leute konzentrieren auf Windblown und dann wollten sie nicht, dass irgendwie die DLC-Sachen für Dead Cells das überschatten und so und da quasi eine Verschwörung wittern. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, Leute, ihr habt irgendwie seit 5, 6 Jahren irgendwie 100.000 DLCs gemacht für Dead Cells. Es ist vielleicht jetzt auch mal gut mit Dead Cells.
Bin ich eher da.
Vielleicht kann man damit irgendwie mal abschließen. Und dann gibt es natürlich die Perspektive, dass man sagt, naja, die Leute bei Motion, die jetzt bei Motion Twin sind, das sind nicht unbedingt mehr die Dead Cells gemacht haben. Also die jetzt Windblown gebaut haben, das sind viele davon haben gar nicht an Dead Cells gearbeitet. Mhm. Und die Leute, die Dead Cells gemacht haben, die sind jetzt in alle Winde verstreut und machen andere Dinge.
Ist das so? Oder ist das eine Vermutung?
Nee, es ist tatsächlich so. Also Evil Empire machen zum Beispiel was ganz anderes. Also, nein, die machen nicht was ganz anderes. Die machen schon eine Art Dead Cells. Die machen nämlich Rogue Prince of Persia. Also Prince of Persia, aber als Rogue-like. Habe ich reingespielt. Ich fand's okay, aber hat mich irgendwie auch nicht so gepackt. Und der eine, der diesen Discord-Post abgesetzt hat, der macht jetzt mit Devolver so ein neues Spiel namens Tenjutsu. Das ist auch ein Roguelike mit irgendwie auch von oben und Pixeln und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt da so Unterschiede, also sie sind halt in unterschiedliche Richtungen gegangen. Und ja, Windblown ist jetzt irgendwie das, wo Motion Twin draufsteht, aber so Dead Cells Hardcore-Fans könnten sagen, das ist aber gar nicht von den Dead Cells Machern.
Ist ja da auch gut, kann man es neu bewerten.
Ja. Aber wie fandest du es denn? Also jetzt mit dieser Dead Cells-Historie und deiner Dead Cells-Historie, hattest du?
Naja, es ist für mich schon ein neues Spiel.
Mhm.
Und das finde ich auch gut so. Und ich mag Hades auch. Und ich mag sozusagen, und es ist weit genug von Dead Cells entfernt, dass ich es nicht mehr als das ist das neue Dead Cells-Spiel sehe, sondern es ist halt ein lustiges, inkrementelles Action Roguelike und es ist fein. Ich mochte das sehr. Ich habe mich selber dabei überrascht, dass ich die Geschwindigkeit des Spiels sehr mochte. Weil
du warst da so schnell, du warst viel schneller als ich. War so piu, piu, piu. Und ich war so, oh, Markus, warte, lauf nicht davon.
Und das entspricht irgendwie voll. Also ich komme da voll gut rein, sozusagen, in diesem durch die Level switchen. Es ist wie bei Dead Cells, wir sind ja an dem ersten richtigen krassen Boss gescheitert.
Ja.
Und ich habe den noch 2-3 Mal versucht und bin so, da werde ich wohl sehr lange rum. Ich habe auch beim ersten Boss von Dead Cells sehr lange rumgehangen. Und ich bin mir nicht sicher, also mein Verdacht ist, also zum Beispiel Hades mag ich, aber ich kann auch ohne Hades leben. Und ich glaube, das wird bei dem Spiel auch so sein. Ich glaube, ich habe fast den Verdacht, ich werde es ein bisschen lieber spielen als Hades 2.
Mhm.
Aber Gamescram. Es ist ein geiles Spiel. Ich würde jetzt gerade sagen, es ist sehr gut, aber nicht fantastisch, aber es ist fuck the shit.
Es ist geil. Es ist auch wirklich, also vor allem das Koop-Ding ist richtig, richtig cool. Ja. Also es macht richtig Spaß. Es hat auch so eine ganz, ganz fantastische Mechanik. Wenn einer stirbt, dann gibt es diesen Sudden-Death-Modus. Und dann musst du es schaffen, eine bestimmte Anzahl von Gegnern umzuhauen, ohne Schaden zu kassieren selber. Und dann kannst du deine Freunde wiederbeleben.
Das ist übrigens auch aus Dead Cells. Ne? Also in Dead Cells gibt es die Mechanik, also da gibt es keinen Koop, aber es gibt die Mechanik, wenn du eine Tür eintrittst. Also bei Dead Cells gibt es Türen und die bezahlst du quasi. Also du kannst so Gold geben und dann öffnen die sich. Oder du machst sie kaputt. Und wenn du sie kaputt machst, bist du aber verflucht. Wenn du verflucht bist, musst du 10 Gegner besiegen, ohne einen einzigen Treffer zu erhalten. Wenn du einen Treffer hältst, bist du tot.
Aha, okay, da sieht man doch die Dead Cells-Ideen, ist doch alles okay, Leute. Der Koop hat mich wirklich total überzeugt. Ja. Ich war dann so, okay, das ist richtig, richtig gut. Am Boss komme ich auch nicht vorbei.
Let's try again, maybe.
Ja, wirklich. Okay, sehr gut. Okay, cool. Also, das war Windblown. Und jetzt nochmal sowas völlig anderem. Komplett stimmungsmäßig. Ja. Nochmal, whoop, ganz anders. Wir reden über Stalker 2.
If you find yourself in a duster with any of the factions, pay their boss a visit. Conflict is a part of life in the zone. But there's always a way to resolve it.
Stalker 2.
Witz.
Stalker 1.
Das ist witzig. Ich wollte sagen, so hat sich mein Stalker aber gar nicht angehört, weil ich habe es auf Ukrainisch gespielt.
Ja. Ich habe es auch auf Ukrainisch gespielt und habe es dann aber für die Töne für Deutschland von Kultur auf Englisch umgestellt, weil auch nicht alle Leute können Englisch, aber wahrscheinlich mehr.
Mehr als Ukrainisch.
Mehr als Ukrainisch wahrscheinlich. Genau. Und Stalker 2. Stalker 2 ist ein Survival-Shooter, oder? Nehmen wir so einen Exploration-Survival-Shooter.
Es ist ein Nachfolger von den Stalker-Spielen, die vor vielen Jahren erschienen sind, die damals auch sehr, sehr faszinierend waren.
2004 oder sowas?
Ja. Und es ist quasi das Konzept, du bist in dieser offenen, schlimmen Welt rund um den Reaktor von Tschernobyl
Wichtiger Punkt,
ja, genau. Also, weil die russische Bezeichnung ist Tschernobyl, die ukrainische Selbstbezeichnung ist Tschernobyl. Und die Welt ist voller Mutanten und Anomalien und das Ganze ist inspiriert oder lehnt sich so ein bisschen an das Buch von Tarkovsky, nein, der nee, Film ist von Tarkovsky. Strugatsky, das Buch ist von Strugatsky, Gott.
Von den Strugatskys sind zwei Brüder.
Ja, ja, ja. Oh Gott, mein Vater wird mich dafür schelten. er ist großer Strugatsky-Fan. Ja. Und und den Film von Tarkovsky, Stalker.
Ja.
Oder Picknick am Wegesrand war das Buch, ne? Naja, auf jeden Fall, das lehnt sich so daran an, aber es hat eigentlich wenig dann zu tun mit Buch und Film, sondern es spinnt das dann nochmal weiter, ja, und dann laufen da so paramilitärische Banditengruppierungen rum und looten
genau, Artefakte. Ich war kurz im Rabbit Hole drin, deswegen muss ich fragen. Ich weiß gar nicht, ob allen Menschen klar ist, dass Picknick am Wegesrand und der Tarkovsky-Film nichts mit Tschernobyl zu tun haben. Mhm. Weil die sind ja viel früher gekommen und es ist sozusagen, und das Spiel ist, das ist so eine Melange quasi. Also die Strugatzky-Brüder haben ein Buch geschrieben über, auf der Erde gibt es Zonen, mhm, in diesen Zonen gibt es Anomalien, die, mhm, sind irgendwie komisch, und dann stellt sich später raus, das ist von Aliens, die ihren Müll da lassen. Mhm. In dem Film geht es dann vor allen Dingen darum, dass es diese Zonen gibt, und in diesen Zonen gibt es den Raum der Wünsche. Und die, der Film heißt Stalker, ne? Oder heißt er auch Picknick am Wegesrand? Der heißt auch Picknick am Wegesrand, ne? Genau. So, und da gibt es also so einen Führer, der führt irgendwie zwei Gestalten, das ist so ein mega experimenteller Film, dahin und durch so eine Zone, weil es da den Wunsch dafür gibt. Und Stalker, das Spiel, verbindet jetzt diese Elemente und platziert die dann in der radioaktiv verseuchten Zone von Tschernobyl und kombiniert das so, und dann spielen sozusagen diese hochgeistigen Dinge, die in Buch und Film passieren, überhaupt gar keine Rolle mehr, glaube ich. Sozusagen. Ja. Es ist nur sozusagen das Ding. Ja. Und die Stalker wiederum, die gibt es wirklich, nämlich Leute, die in die gesperrte Zone von Tschernobyl gehen.
Ja, und dann ist es so ein bisschen Caves of Kut. Weil es ist eine große, okay, offene Welt, ja, in der alle möglichen Dinge passieren könnten, ja, in der ganz, ganz viele Gruppierungen unterwegs sind, mhm, mit denen du dir es verscherzen kannst oder mit denen du dich anfreunden kannst. Es hat Survival-Mechaniken, du musst essen und deine Ausdauer managen und so weiter und so fort. Das Überleben ist hart und schwierig, Munition ist knapp, Lebenspunkte werden schnell kaputt gemacht. Das ist so absurd. Das Spiel hat ein Tutorial, wo man anfängt und man wird plötzlich von einem unsichtbaren Todesmonster angegriffen, das dich fertig macht. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ich war so, wow, warum möchte mich das Spiel Stalker, jetzt sofort umbringen?
Stalker 2 ist Euro-Junk. Eurojunk.
Ja, das ist absolut.
Dieses Genre, das ist sozusagen, ich konnte das nie so ganz greifen. Und das ist die Definition für Eurojunk, die ich sehr gut finde, ist, das ist ein AAA-Titel, für den das Budget aber nicht da war. Ja. Deswegen mangelt es an allem.
Ja.
Die Grafik sieht altbacken aus. Mhm. Die Spielmechaniken sind komisch. Die Geschichte ist löchrig. Aber irgendwie hat es so eine seltsame Faszination vom Herumkramen in einer Müllhalde, wo man spannende Artefakte rauszieht.
Ja, also für mich ist das Spannende am Spiel wirklich diese Simulation. Diese simulierte Welt, in der man halt herumläuft, wo es verschiedene Fraktionen gibt, wo man in komische Abenteuer geraten kann, die plötzlich passieren und wo komische Dinge passieren. Du bist unterwegs, aber dann fängt ein schrecklicher Sturm an, Blitze schlagen überall ein. Du versuchst dich irgendwie in Deckung zu bringen, um nicht von Blitzen erschlagen zu werden. Ah, du bist in einem Haus, da gibt es einen Höhleneingang, du stolperst in die Höhle, da ist ein kleines Monster, du explorst das, du gehst raus und wirst von Banditen überrascht, die da irgendwie durch die Map wandern, und dann kämpfst du dich mit denen, bis irgendwelche Monster angreifen und so weiter und so fort.
Was du verschweigst ist,
ja,
dass du während diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, passiert ist, du mindestens 30 Mal geladen hast, weil du gestorben bist.
Oder weil irgendwelche Bugs waren. Aber was ich cool fand, war, ich war mal unterwegs und dann waren so Monster, so riesige Monster da, irgendwelche, weiß nicht, komische riesige Monsterkühe oder was auch immer. Und dann haben die mich angegriffen, ich hatte wenig Munition, aber da waren diese Anomalien, die in der Welt sind, werden dann so dargestellt wie so wabernde Blasen. Und dann habe ich diese Monster da reingelockt und dann wurden sie von diesen Anomalien zerfetzt und ich musste keine Munition benutzen. Ich war so,
es ist, also, das mich erinnert das sozusagen stark vom Schwierigkeitsgrad von Fallout.
Ja.
Fallout ist ja am Anfang ein absoluter Krampf.
Ja.
Und dann kippst du irgendwann über so eine Schwelle und dann ist alles manageable.
Ja, ja.
Und Stalker 2 ist ganz, also gefällt sich ganz extrem darin, dich in so eine Welt reinzuwerfen und dann hart und scheiße zu sein. Also dieses unsichtbare Monster ist sozusagen genau das. Und das ist auch so komisch irgendwie undemotivierend, weil es gibt literally diese unsichtbaren Monster Und das Spiel führt dich immer an Stellen, wo dann am Ende so ein unsichtbares Monster ist. Und die ist halt mega frustrierend, wenn du noch nicht die richtige Ausrüstung hast. Man kriegt es irgendwie hin, aber es ist halt mit viel Sterben und ach. Und die, und irgendwie hat mir die Welt keine Lust aufs Erforschen gemacht.
Mhm. Aber vielleicht ist es was, wenn man Drova interessant findet und aber lieber eine Kalaschnikow hätte als ein Schwert.
Ja, weiß nicht.
Ich habe auch nicht weitergespielt.
Ich finde, genau, also das ist ja auch interessant, ne? Also wir haben beide, also jetzt nicht, dass wir wirklich ausufernde, komplexe Pläne hätten, aber wir haben so ein bisschen geguckt, worüber reden wir dieses Jahr noch. Und Stalker 2 war so, ja, können wir machen, müssen wir aber nicht.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich faszinierend. Ne? Also ich finde dieses Simulationsding daran und dass irgendwie viele unterschiedliche Dinge passieren, finde ich faszinierend. Aber ich hatte dann auch viel mehr Lust, Caves of Code zu spielen.
Ja, und das, also ich weiß nicht sagen, also dieses Euro-Janky ist halt auch so ein bisschen außer Zeit gefallen. Ne? Also das ist ja sehr, mich erinnert das wirklich sehr stark an Stalker 1.
Mhm.
Und finde aber, das ist halt, seitdem ist halt echt viel Zeit vergangen.
Ja.
Andererseits, und das muss man auch ganz sagen, ist Stalker 2, also wenn es sozusagen sowas wie Kontextspiele ist, dann ist Stalker 2 auf jeden Fall das.
Це був якийсь, не знаю, найстрашніший момент за все життя.
Не було часу, щоб розмірковувати.
Es gibt nämlich eine Doku, die von der Firma selber ist, Gott.
GSC Game World?
Genau, CSG Game World, wo die, und die ist wirklich interessant zu gucken, weil die fängt nämlich an und ist eine halbe Stunde einfach so eine klassische PR-Doku, ne? Also hier, Tschernobyl, und wir haben das Spiel gemacht und wollten das, ne? Und da gibt es dieses Landmarks, die kannst du auch im Spiel. Und dann kippt das um und erzählt die Geschichte während des Ukraine-Kriegs. Das ist eine ukrainische Firma. Und das Ding ist, also ich finde, man muss aber dazu sagen, das ist ein PR-Film. Ja, also der ist erschienen irgendwie 4 Wochen vorm Launch, das Unterstützung von Microsoft, was der Publisher ist und so weiter und so fort. Also es ist ein PR-Ding, aber es ist, also wenn es nicht authentisch ist, dann ist es wirklich sehr krass gestaged. Und die Geschichte, die erzählen, die ist halt schon berührend, vor allen Dingen auch, weil das coole Leute, also eine coole Firma zu sein scheint. Da wird sicherlich auch Crunch-Sachen und sowas gegeben haben, aber die erzählen, dieser Moment da, das sind die beiden Chefs von der Firma, das ist der Moment, wo die sagen, wo denen klar wird, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute wegfahren können im Zweifelsfall, als der Ukraine-Krieg beginnt. Und die haben zum Beispiel das wirklich gemacht, auf dem Firmengelände standen Busse bereit, um die Leute, die weg wollten, wegzukarren. So, und das, ne, und das ist halt, du siehst halt diese krasse Geschichte und dann guckst du das Spiel an und fragst mich halt schon so, kann ich das jetzt noch scheiße finden?
Ja.
Und dann gibt es noch eine andere schöne Doku von Ephemera, heißt der Kanal, glaube ich. Der macht, der, ne, also wenn man sich fragt, Strugatsky, Tarkovsky, was? Ein Video-Essay. Dennis hat neulich einen Beitrag bei Deutschland von Kultur über Video-Essays gemacht, wo wirklich das Stalker-Ding erzählt wird. Ne? Also was macht das Buch, was macht der Film, was hat das Spiel, was hat das miteinander zu tun? Was hat das mit dieser Kultur der StalkerInnen zu tun, die es wirklich gibt in der Ukraine? Und wenn man das gesehen hat, und das andere und dann das Spiel anmacht, dann ist es halt was ganz anderes.
Ja.
Und das finde ich total faszinierend.
Ja, es ist, das finde ich total krass. Es ist ein Spiel, das gemacht wurde von einem Land im Krieg, also von Leuten, von irgendwie Entwicklerinnen, die gerade einen Krieg durchmachen.
Ja.
Und aber ein Spiel, wo sie auch versuchen, so dieser Region, ihrem Land, irgendwie ihren Leuten irgendwie so ein Denkmal zu setzen auch. Und ich finde das auch total interessant. Die Sprachausgabe, die man auswählen kann, ist halt Englisch und Ukrainisch.
Ja.
So, und
es gab eine russische Übersetzung, die haben sie gecancelt. Das Spiel wird in Russland nicht verkauft. Das Spiel heißt Tschernobyl, weil das eben der ukrainische Name ist. Und es gibt in dem Spiel 2 Fraktionen, die stehen eher für so, wir kontrollieren alles, wir machen alles kaputt, Herrschaft ist gut, die sprechen Russisch.
Ah ja.
So, also das hat schon ganz viel zu tun. So, having said that, das macht das Spiel sozusagen so, ich will es eigentlich in meiner Bibliothek haben sozusagen. Wenn man es dann lange spielt, verschwindet natürlich der Kontext wieder, dann wird es wieder so ein bisschen anstrengend. Und eine Sache muss ich wirklich noch sagen, es gibt da nur fucking Männer.
Stimmt, oder?
Unglaublich. Also vielleicht irgendwie trifft man weiter hinten im Raum der Wünsche dann irgendwo noch eine Frau oder so. Aber das ist vor allen Dingen deswegen, also mir ist das sowieso aufgefallen, weil das nicht nur Männer sind, das sind alles so Soldatenmänner. Mhm. Weil in dem Ephemera-Video, da sagt er ganz explizit, dieses Stalker-Ding, also dieses in die Zone illegal eindringen und die erforschen, das ist halt so ein Hobby, was es da gibt und eine Szene. Und diese Szene ist durchaus mittlerweile sehr durchmischt. Mhm. So, das ist halt kein Männerding mehr. Und das ist so, ich verstehe den ganzen Stress, den ihr hattet, Leute. Ich verstehe das alles und das ist alles ganz schrecklich, aber what?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Kommentar. Die Frauen müssen alle weg sein, die Männer sind nur noch da. Ich weiß es nicht. Es ist alles schrecklich. Aber ich finde das total interessant, dass es dieses Spiel gibt. Also quasi dieses Spiel als kulturhistorisches Dokument, so ist einfach krass. Also,
aber als Spiel ist es halt so ein bisschen.
Als Spiel ist es sehr, sehr speziell. Wer Caves of Kut mag, ich sehe nur Rainer Siegel ständig auch Stalker spielen die ganze natürlich. Zeit. Deswegen bin ich so. Caves of Kut.
Also wenn Caves und Kurt und Drova einen Bastardchild bekommen und man da noch 3D-Grafik draufwirft, die ungefähr 17 Jahre alt ist, dann habt ihr Stalker 2.
Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Okay. Puh, okay, wir haben über drei sehr unterschiedliche und sehr, sehr spannende Spiele gesprochen. Bleibt noch Kommentare kommentieren.
Da gibt's ja ein paar.
Stimmt.
Was uns sehr freut übrigens, ne? Also das eine schöne Lob, das ihr uns geben könnt, ist, wenn ihr uns mit Geld bewerft. Und das andere schöne Lob, was ihr uns geben könnt, das sind Kommentare, die ihr kommentiert.
Mhm. Wo wollen wir anfangen? Also wir hatten gesagt, wir wollen jetzt Bonusfolgen machen, die frei für alle verfügbar sind.
Ja.
Und in einer kommenden Bonusfolge oder in der ersten Bonusfolge wollen wir uns beschäftigen mit Barrierefreiheit oder der Frage, warum Markus Minimaps haben möchte und was das alles damit zu tun hat. Und das wurde positiv aufgenommen, diese Ideen. Da haben wir zum Beispiel von Rollste ein Lob und eine Ermunterung bekommen, da weiterzumachen. Also machen wir das einfach.
Ja, genau, sehr gut.
Ja,
genau. Also interessiert mich. Ich tue mich immer so übrigens noch ein bisschen schwer mit dem Begriff Barrierefreiheit, weil Barrierefreiheit, also das ist witzig, das sagen Leute, die für Barrierefreiheit sind, sozusagen das hat ja aber sozusagen, glaube ich, noch den Anruf von Mangel kompensieren. Und das ist nicht, worum es geht, aber es hat dann Berührungspunkt. Aber egal, das klären wir alles. Genau, wir planen die irgendwie Mitte Dezember noch aufzunehmen. Wir sind an zwei GästInnen dran. Es ist noch ein bisschen unklar, ob das alles klappt. Aber es wird irgendwie gehen, denke ich so.
Ja, genau. Ansonsten gab es auch nochmal Rückmeldung zu Slay the Princess.
Yes.
Ja, da hat zum Beispiel Thomas angefangen reinzuspielen und sich durch Prinzessinnen zu slayen oder auch nicht. So. Und ich habe gehört, du hast auch mal ausprobiert.
Ich habe auch nochmal ausprobiert, genau. Es war interessant.
Ja.
Es war interessant. Es war schon
interessant.
So, genau. Es ist so. Ja, ich bin ja nicht, das ist ja ein Spiel, das sehr davon lebt, dass du es wirklich sehr oft sozusagen durchspielst, aber da war ich dann nicht geduldig für. Aber es war ein gutes Ding. Und Peter hat noch geschrieben, dass es anscheinend einen In-die-Fresse-Effekt gibt, weil das Spiel ist so gut verkauft worden, dass anscheinend dann die Entwicklung des nächsten Spiels auch schon wieder safe ist.
Was ziemlich cool ist für so ein eher spezielles Spiel.
Nischiges Spiel.
Das ist definitiv nischig.
Selbst Nina Kiel hat gefragt. Mhm. Sie war, also vielleicht hören wir von ihr dann auch noch was dazu. Nils fragt, ob wir heimlich geübt haben beim Intro.
Nein. Nein, aber es ist eine Sache, über die ich ständig super nervös bin und denke.
Wirklich?
So, wo ich denke so, oh Gott, irgendwas, ich muss mir irgendwas Gutes überlegen und dann kommt dieser Beat und ich krieg's nicht hin. Und so, oh Gott, wie kann dieses Markus so gut?
Aber ich habe auch sozusagen aber ein Upgrade in deiner Rhymizität festgestellt. Du übst doch, du hast doch jetzt so ein Reimbook.
Nee, ja, genau. Das große Gaming-Reime. Ja. Große Gaming-Reime.
Ja.
Gaming-Reime für Anfängerinnen. Ja, genau. Das hab ich mir gegönnt. Genau. Map hatte noch zu deinem Struggle mit dem Veil Guard, man kann sich entscheiden, trans zu sein, Moment geschrieben.
Das war ganz interessant, weil ich hatte es in der Folge so formuliert, dass ich gesagt habe, so in dem Moment, da wird der Charakter auf einmal gefragt, ob er trans ist. Und dann meinte Map auf Mastodon, ist es aber nicht auch der Moment, wo der Charakter gefragt wird, ob er cis ist. Mhm. Und es stimmt.
Ja.
Ich habe das halt aus meiner cis-Perspektive sozusagen erzählt.
Ja.
Und für, und, also, aus sowohl, glaube ich, also wahrscheinlich meiner eigenen Markus Richter Cis-Perspektive, ja, als auch, dass ich der Charakter, den ich mir erstellt hatte, sozusagen, dass ich davon ausging, so. Aber es ist natürlich richtig, ne? Also die, also das ist richtig. Eigentlich wird die Frage gestellt, was bist du? Und dann habe ich so, dann habe ich so drüber nachgedacht, aber heißt das sozusagen, dass die Kritik, die ich an diesem Moment geübt habe, dass die dann auch hinfällig ist? Und dann war ich aber so, nee, ich glaube doch nicht, weil auch wenn du dir einen Trans-Charakter erstellst, wirst du dann auf dem Moment überraschend gefragt, ob du vielleicht doch cis bist. Mhm. Also sozusagen die, es ist richtig, dass das nicht der Moment, also ne, korrekterweise ist es nicht der Moment, wo der Charakter gefragt wird, ob er trans ist, sondern es ist der Moment, wo er gefragt wird, was er ist.
Ja.
Erzählerisch trotzdem unter aller Sau. Nein, das war jetzt nur für die Dramaturgie sozusagen, okay, nochmal rein. Ich finde ihn an der Stelle irgendwie immer noch strange und unpassend.
Mich hat's null gestört.
Aber du wusstest es vorher. Haben wir ja letzte Folge, Folge nochmal reinhören.
Ich spiele übrigens immer noch Veilguard ein bisschen.
Du spielst immer, okay.
Ich mag's.
Ich hab's völlig vergessen.
Ich mag's.
Bis jetzt eben war ich so, ach stimmt, ja, stimmt, ja. Veilguard.
Ich,
ja,
mag's. Ansonsten, wir hatten es ganz am Anfang angekündigt, vielleicht sollten wir es aufklären. Auch Lurikan hat auf Mastodon sich gefreut über unseren Twitch-Stream, wo wir Cogs gelootet haben. Und das, um das vielleicht nochmal hier an der Stelle zu sagen.
Oder nicht. Doch. Es ist auch windblown.
Es ist windblown. Ist auch, also, Gott, der Titel zusammen mit Cogs ist schwierig.
Blown.
Auf jeden Fall ist die Währung, die man aufsammelt, Cogs.
Zahnräder.
Ja. Aber es wäre auch anders
witzig. Und es ist, wir sind halt beide sozusagen Deutsch-Native-Speaker, die Englisch sprechen, wenn wir sagen, wir sammeln die Cogs auf. Mhm. Und es gibt halt, mich wundert tatsächlich, also ich bin so, ich weiß nicht, ob enttäuscht von Twitch bin oder angenehm überrascht, aber niemand hat es geklippt. Denn normalerweise sagen wir, das Internet lässt sich ja nicht nehmen, so wenn Dennis laut ruft, hey, sammel die Cogs auf. Aber es ist einfach nicht passiert, aber daher kommt's.
Ja, vielleicht war es einfach spät. Ja, aber das vielleicht nächste Mal, wenn wir Cogs sammeln, dann müsst ihr das klippen.
Es nimmt einfach kein Ende.
Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende unserer Folge angekommen. Was bleibt uns zu sagen? Wenn ihr mögt, was ihr hört und wollt, dass wir auch weiterhin Cogs sammeln,
ja,
und dabei gesund und munter sind, dann, ja, könnt ihr uns unterstützen, zum Beispiel auf Steady oder per Direktüberweisung. Wie das geht, steht im Blog.
Ich wurde übrigens darauf hingewiesen, ja, wir schreiben das ja immer rein, wir schreiben aber nur die IBAN. Aha. Du kannst aber bei den meisten Banken gar nicht überweisen, ohne dass du ein Kontoinhaber hinschreibst.
Aha.
Bin ich in dem Fall.
Ja.
Ja. Ich habe es auch ergänzt, wir kopieren es sozusagen immer neu rüber, nur dass ihr Bescheid wisst.
Ja, genau. So sieht's aus. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Mit Indiana Jones
and the Great Circle.
Yes.
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
Ich bin vor allen Dingen gespannt auf Harrison Ford. Weil, ne, die Hauptfigur, also in den Trailern,
yeah,
ja, denkt man sozusagen, ist es jetzt Harrison Ford oder nicht?
Es ist nicht Harrison Ford.
Der Schauspieler, der das Motion Capture gemacht hat, ist nicht Harrison Ford.
Nee, aber die Stimme ist auch nicht Harrison Ford. Die Stimme ist einer von hier Uncharted
Mann. Aber ich glaube, es soll Harrison Ford trotzdem sein.
Es soll super ähnlich sein, aber es ist nicht Harrison Ford. Wenn das Harrison Ford ist, dann fresse ich einen Cog.
Es ist ja nicht, aber soll es sein?
Ja.
Ja, das ist ja, ja.
Okay.
We'll see.
Genau. Ja. Ja, und ansonsten freue ich mich auf die Aufnahme unserer Bonusfolge. Yes. Das wird auch schön. Und das soll es auch gewesen sein. Mhm. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, welche Cogs ihr so gesammelt habt in dieser Zeit. Mhm. Und kommt
es gut. Ist cogtastisch.
Es ist cogtastisch. Kommt gut weiter durch den Dezember.
Yes. Bis dann. Tschüss. Ciao.